Wäre das Zürcher Kunsthaus eine Privatfirma, dann wäre sie Konkurs. Das schreibt unsere Redaktorin. Und das aus dem einfachen Grund, wie es im Zürcher Kunsthaus finanziell wirklich nicht gut geht. Wir gehen dem heute auf den Grund und versuchen zu verstehen, wo liegen denn die Baustellen vom Zürcher Kunsthaus. Und könnte es sein, dass Kunsthaus sogar aus finanziellen Nöten eigene Bilder verkaufen müsste? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Natürlich könnt ihr den Podcast überall dort abladen, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Joëlle Weil und bei mir heute unsere Kulturredaktorin Daniele Muschonico. Hallo Daniele.
Hallo Joëlle.
Du hast geschrieben, wenn das Kunsthaus eine Privatfirma wäre, dann wäre es Konkurs. Das klingt sehr düster.
Du, es ist düster. Es ist tatsächlich düster. Nicht nur, wenn es regnet. Also, es ist unglaublich, dass man eigentlich in der Schweiz beim grössten Kunstmuseum, das die Schweiz hat, und in so einem prachtvollen, gut auch vielleicht fragwürdigen Erweiterungsbau, dass man jetzt vor dem Chaos steht oder vor dem Fazit. Das Kunsthaus ist massiv überschuldet, aber nicht liquid. Also, es ist liquid, aber massiv überschuldet. So muss man es sagen. Und wenn es eine private Firma wäre, also wenn du oder ich das so wären mit unseren Finanzen, dann müssten wir Konkurs anmelden.
Du hast die Jahresrechnung von 2023 präsentiert und dort steht drin, das Kunsthaus hat einen Verlust von fast 1,6 Millionen Franken. Wo ist das Geld hin?
Ja, wenn man das wüsste. Also ganz sicher benennen kann man die Personalkosten, weil du musst dir vorstellen, da ist 2022 auf der Strasse gegenüberliegenden Seite vom alten Kunsthaus, vom bestehenden, ein Bau eröffnet worden, der nochmal so gross ist wie das bestehende Kunsthaus. Und der ist 200 Millionen teuer gewesen. Da hat die Stadt Zürich dafür 20 Jahre lang gekämpft, weil die Stadt Zürich ist auch im Vorstand von dem Kunsthaus. Also nicht nur die Stadt Zürich hat natürlich gekämpft, sondern auch die Leute, denen das gehört, weil es ist ja so eine Privat öffentliche Geschichte und das gehört eigentlich an einen privaten Verein und das ist die Zürcher Kunstgesellschaft.
Du redest vom Chipperfield-Bau.
Ich rede vom Chipperfield-Bau, genau. Und der steht jetzt da und die Ausstellungsfläche hat sich sozusagen über Nacht, nicht über Nacht natürlich, aber es scheint so eigentlich über Nacht verdoppelt, oder? Und niemand hat jetzt irgendwie offenbar damit gerechnet, dass das vielleicht auch sogar das Doppelte an Betriebskosten notwendig machen würde. Und so steht man da und hat eine wunderbare Kunstkathedrale, aber das Geld nicht und jetzt betrieben.
Das ist ja ein riesiger Bau gewesen, der sich über Jahre gezogen hat, wo man sehr lange auf Baubewilligung hat müssen warten. Und kann das tatsächlich sein, dass ein Zürcher Kunsthaus das nicht richtig berechnet hat?
Es ist tatsächlich so. Also es scheint tatsächlich so zu sein. Und die ganze Vorgeschichte hat sich fast über 20 Jahre zugetragen. Und das ist natürlich bei vielen grösseren Bauunternehmen so, du planst sie zum Zeitpunkt X und wenn sie dann realisiert wird, mit Abstimmung und so weiter, geht das in der Schweiz oft sehr lang. Und dann ist die Realität, wenn du anfängst zu bauen, ganz eine andere. Oder? Die wirtschaftliche Lage zum Beispiel schlecht, das Geld weniger wert, was auch immer, Inflation, wo wir jetzt haben, oder Corona. Und es ist sicher so, da muss schnell kalkuliert worden sein. Der Philipp Hildebrand, der ehemalige Ex-Banker Philipp Hildebrand oder immer noch Banker, ist Präsident von dem Trägerverein, der das Haus besitzt. Und er sagt wirklich, man hat offenbar nicht richtig konsequent zu Ende denkt, was es heisst, auf der Betriebskostenseite so einen grossen Bau dazuzunehmen. Zum alten Bau.
Jetzt verbucht ja auch das Kunsthaus weniger Besucher, nämlich 2023 knapp 10% weniger als 2022. Und das, obwohl es ein zusätzliches Gebäude hat. Wie kann man sich das erklären?
Erstens mal ist die Planung, die man auch natürlich Jahre voraus macht, sehr anspruchsvoll. Es hat wenige sogenannte Blockbuster-Ausstellungen. Monet, Manet, Gauguin, irgendwie so etwas, Picasso. Wo würde ich ziehen? Sondern es hat so komplexe thematische Sachen, die Zeit, also weißt du, so mehr etwas abstrakte Sachen. Das ist sicher das eine, wo weniger griffig und weniger einladend im Aufstellungsprogramm entgegenkommt, dem Publikum. Zum anderen muss man auch sagen, sie haben einen Brand gehabt. Sie haben wirklich 2022 ein ganzes schwarzes Jahr gehabt. Es hat in einem Lagerraum brennt, dann hat man entdeckt, oh, da hat es ja noch Asbest und hat das Ganze müssen abreißen und dann ist es ist der Teil vom Kunsthaus zu gewesen, längere Woche. Das ist sicher erschwerend dazugekommen. Ja, was du aber sagst, und ein Faktum ist, wie bringt man die jungen Menschen ins Museum, oder? Das ist einfach immer schwieriger geworden. Wie bringt man das Theater? Es ist nicht mehr ein bürgerliches Familienvergnügen am Sonntag, dass man zusammen geht in ein Museum oder eine Kathedrale bestaunen. Das macht man einfach nicht mehr. Vielleicht geht man noch wandern, aber sicher nicht mehr das in so Bauten rein. Wo man früher einfach qua Bildungsauftrag, wo die Eltern vielleicht das verstanden haben, ja, noch einfach so gemacht hat. Die jungen Menschen sind massiv untervertreten als Mitglieder in dem Kunstverein, der eben das Haus besitzt. Und sie schwindet auch. Also der Mitgliederschwund der Jungen ist gross.
Du hast vorher gesagt, es fehlen im Kunsthaus Ausstellungen von grossen Namen wie Monet Manet zum Beispiel. Mhm. Ist das Zürcher Kunsthaus zu wenig kommerziell? Müsste man sich ein bisschen kommerzieller aufstellen und ein bisschen den intellektuellen Anspruch vielleicht ein bisschen abschrauben? Weil am Ende des Tages, man braucht das Publikum.
Ja, Geld und Geist. Aber wo ist da die Mitte? Das ist ganz klar. Und wo machst du Kompromiss? Also man kann ja zum Beispiel auf Basel schauen. Eine sehr viel kleinere Stadt ist, aber dann doch im Unterschied zu Zürich ein grosses Einzugsgebiet hat, wo Zürich aber leider nicht hat. So, Museum Beiler, Fonds d'Assion Beiler macht es eigentlich inhaltlich nicht sehr viel anders als Zürich. Das heisst, es hat eine ähnliche, also hat die sogenannte klassische Moderne, die sie zeigt. Aber sie sind nur schon, wenn du nur schon den Bau, du kennst ja das, du bist also dort gewesen, in dem Park. Also ich meine, mir geht es so, das ist ein Erlebnis. Man geht auch innen, aber man ist nur schon im Park. Wenn man im Park ist, ist man irgendwo in einer anderen Welt, habe ich auch das Gefühl. Und man schaut irgendwie auf die Kornfelder, auf die Kuhweiden, auf die Rebberg, auf den Schwarzwald und findet das alles gigantisch, oder? Und dann geht man rein und findet es so gut gestimmt, sowieso gigantisch. Ich meine, das Kunsthaus, der Chipperfield baut, du stehst da quasi am Trottoir, musst schauen, dass du nicht überfahren wirst, und dass du kurz vor dem Tram noch über die Straße rennst, und dann stürmst nicht, weil du bringst eben die Tür gar nicht auf, weil die so schwer ist, die massive Goldtür in dem Chipperfield Bau. Also, es ist, ja, was soll man sagen, zugänglicher, im Sinn vom Wort könnte das Haus in Zürich durchaus werden. Das ist schon so. Man kann sicher sagen, ja, eben, du gehst eigentlich, vielleicht ist das ja die Idee, dass du eigentlich knapp bis an den Strassenrand baust, also die Parzelle wirklich ausnützt. Ist das die Idee? Ja. Und dann gehst du in das, die Tür, falls sie aufbringst, und bist dort in einer weihevollen, also das ist dann die neue Kathedrale von der Kunst, oder ganz hoch und ganz still und ganz hell. Ja. Es ist eigentlich eine Gegenwelt, oder? Zu dem urbanen Dussen, kann man schon sagen. Man geht jetzt so ins Kunsthaus meditieren, weil draussen ist es so hektisch. Aber, ja. Zugänglichkeit im Sinn vom Wort und auch eben, was Ausstellungsprogramm betrifft, ist sicher ein Stichwort, wo da nicht so in Zürich nicht so funktioniert.
Kommen wir nochmal auf deinen Satz zurück. Wäre das Zürcher Kunsthaus eine Privatfirma, wäre sie Konkurs. Jetzt ist sie es ja nicht, weil du schreibst ja wäre. Warum ist denn das Zürcher Kunsthaus trotzdem nicht Konkurs? Wie finanziert sich die Sache?
Das Zürcher Kunsthaus ist finanziell mit Millionen überschuldet. Und das Privatvermögen von dem Verein nimmt auch jedes Jahr massiv ab. Aber natürlich hat das Haus Schätze von, ich kann mich in den Sphären nicht bewegen, aber hat massive Schätze. Also, all das, was Kunsthaus natürlich angekauft hat seit 100 Jahren, ist als Wert da, wo an einer Bank oder wie man immer quasi als Banksicherheit dienen. Also, darum ist Kunsthaus überschuldet, aber liquid. Weil sie haben, eben wenn sie die Bilder veräussern, was sie eben gar nicht dürfen, wären sie wieder flüssig. Liquid. Und darum muss das Unternehmen nicht Konkurs anmelden. Und wenn du sagst oder fragst, wie sich das finanziert, dann ist das eben so ein interessantes Modell. Public-Private Partnership. auf Deutsch, so einen privat-öffentlichen Betrieb. Da gibt es drei Player eigentlich. Da gibt es den Zürcher Kunstverein als Trägerverein und Besitzer von dem ganzen Schönen, von dem Schatz. Und dann gibt es eben noch Stadt und Kanton, die auch mitbesitzen. Zu kleinen Teilen natürlich. Und in der Bilanz kann man sagen, 50% ist privat finanziert, also so Fundraising, Sponsoring und so weiter. Und 50% öffentlich, eben Stadt, Kanton, wobei eben, es ist ein städtisches Haus. Der Kanton zahlt relativ, also zahlt 730'000 Franken pro Jahr. Die Stadt zahlt 13,3 Millionen pro Jahr.
Das ist viel.
Das ist nicht wenig, ja. Das ist das grösste Kunstmuseum der Schweiz. Ja, das kostet.
Und du sagst, das Zürcher Kunsthaus könnte die Bilder eigentlich gar nicht verkaufen. Warum kann es das nicht verkaufen, wenn es doch ihre Bilder sind?
Weil die sind angekauft worden, nicht um damit Geld zu machen, sondern eben halt zu guten, edlen, hehren Zwecken, um die zu zeigen. Sie könnten verkauft werden, wenn man damit ein besseres Bild kauft oder die Sammlung inhaltlich weiterbringt. Dann könnte es verkauft werden. Das ist ein ganz hochkomplexes internationales Gesetz, wo gilt. Wobei man in der Langmatt, das ist ein Baden, das Museum, gesehen hat, es ist möglich, mit irgendwelchen, nicht irgendwelchen, sondern inhaltlich stichhaltigen Begründungen zu sagen, es geht uns als existenziell. Wir müssen jetzt, um zu überleben oder um die Renovation, um Sicherheit zu garantieren. Das heisst, das Museum ist ja so wie ein Tresor. Das ist unglaublich teuer, so bis zu erhalten. Die ganzen Sicherheitstechniken und Sicherheitsvorschriften, das kostet enorm. Um das zu garantieren, müssen wir Bilder verkaufen. Sonst können wir nicht weiter existieren. Die Langmatt in Baden hat das gemacht. Und das ist natürlich ein rotes Tuch. Das ist auch international sehr geächtet worden von der Mehrheit von der Museen und Verantwortlichen. Das macht man. Das ist eigentlich ein Tabu. Aber es ist offenbar doch möglich. Also Langmatt hat es geschafft.
International geächtet ist ja auch einer von den beiden Skandalen, die sich in den letzten Jahren ums Zürcher Kunsthaus dreht. Das eine war nämlich die umstrittene Bürle-Sammlung. Und das andere die zwei Gemälde, die im Rahmen von dem Brand, den du am Anfang angesprochen hast, geklaut worden sind. Nimm uns doch schnell zurück zu diesen beiden Skandalen und erkläre uns doch nachher bitte, ob das irgendetwas mit dem Prestige vom Zürcher Kunsthaus gemacht hat. Fangen wir doch bei der Bürle-Sammlung an. Was war dort der Skandal gewesen?
Was ist der Skandal? Das ist eine gute Frage. Und wer hat ihn verantwortet? Ist es die Stadt Zürich, wo seit 80 Jahren ignoriert, dass da halt ein Waffenhändler und ein Nazi-Profiteur das Kunsthaus finanziert, nämlich eben der Herr Bürle? Ist es der Zürcher Freisinn, wo ihm sehr zugewandt war, wo das ignoriert? Ist es die Bevölkerung, die das ignoriert? Lang ist das ja gut gegangen. Er hat das Kunsthaus auf die Beine gebracht. Er hat Zürich zum Kunstplatz von der Schweiz, nein, Basel ist besser, hat Zürich zu einem wichtigen Kunstplatz gemacht. Und man hat ihm dafür gedankt, hoffe ich, denke ich, in dieser Zeit. Es hat schon immer Kritik gegeben, sogenannte linke Kreise, die dann gemeint haben, ja, schau genau hin, woher kommt das Geld? Das ist doch Blutgeld, das ist doch Geld, wo man eben aus Deutschland, also unrecht bezogene Bilder, unrecht angehäufte Bilder und Unrechtsgeld. Aber die Stimmung in dieser Zeit, vielleicht bis Ende 90er Jahre, trotz Bergsee-Kommission und allem, ist halt so gewesen, dass man das Gefühl hatte, ja, das leisten wir uns, oder? Wir haben den Krieg nicht angefangen, was auch immer. Ist das der Skandal, dass man so lange weggeschaut hat? Oder die Mehrheit weggeschaut hat? Oder ist der Skandal, dass man halt das Zürcher Kunsthaus, das neu auch drum hat wollen bauen, wenn man sich versprochen hat, wenn man dann die Sammlung Bürle hier zeigen kann in dem Neuen, dann profitiert Zürich enorm, touristisch oder wirtschaftlich. Weil die Sammlung ist vorher im Privatmuseum von dem Herrn gehängt. Jetzt ist sie offiziell sehr prominent, oder? Und Zürich macht damit Werbung, also nicht das Museum, sondern sicher auch die Stadt. Ist das ein Skandal? Oder ist der Skandal, dass dann halt ein Direktor, der fast 20 Jahre da war, Christoph Becker, die Sammlung dann in dem Haus 2021, wo es eröffnet worden ist, auf eine sehr unkritische Art gehängt hat und keinen Hintergrund dargestellt hat, nicht Zeit einbezogen hat, sondern die Bilder einfach von sich hat sprechen lassen. Und das geht natürlich heute nicht mehr. Heute will man wissen, woher kommt das und wie ist das auf Zürich gekommen. Wo ist der Skandal? Ja.
Und die zweite Geschichte, die das Ansehen vom Zürcher Kunsthaus überschattet hat, ist die, nein, ich finde, es ist ja wie ein Film, die zwei Gemälde, die verschwunden sind und die ja in der Zwischenzeit wieder auftaucht sind.
Also da ist im 22, eben hat es brennt in einem Lagerraum, im alten Teil vom Kunsthaus. Und die Rauchentwicklung hat dann etwa 600 bis 700 Gemälde im ganzen Museum beschädigt. Die mussten von der Wand genommen werden. Die sind katalogisiert worden, sind mit Codes versehen worden und in Kisten gepackt, um sie später zu reinigen und wieder aufzuhängen. Und in dieser Arbeit, das war im Herbst 2022, im Laufe dieser Arbeit, wo an Sicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht gespart worden ist, beziehungsweise wenn man uns versichert, wir haben alles Menschenmögliche gemacht, um die Sicherheit zu garantieren, sind zwei kleine Bilder, das muss man vielleicht noch sagen. Sie sind zu 1,5 Meter groß. Sie sind nicht, du kannst sie irgendwo in deine Jacke oder in der Tasche. Du kannst sie tatsächlich behändigen. Wie du damit rauskommst, das bleibt ein Rätsel. Aber tatsächlich sind die Hände das Museum verloren. Was eigentlich, man hat bis letzte Woche nicht gewusst, ob die das Museum wirklich verloren haben oder ob sie einfach untergegangen sind, weil, wo man die Kisten aufgemacht hat, die Bilder wollte reinigen und aufhängen, haben eben die zwei Besagten gefehlt. Und das Kunsthaus hat nie gesagt, uff, tatsächlich, da hat es eine Sicherheitslücke gegeben, die sind nicht einfach verschwunden, sondern sind gestohlen worden. Jetzt weiß man das. Man weiß aber nichts über den Tathergang, den Fundort. Da gibt es jetzt Ermittlungen, wo wieder aufgenommen worden sind. Und aufgrund von diesen Ermittlungen darf das Kunsthaus nichts sagen.
Gut, das sind doch zwei Geschichten, wo sehr ein negatives Bild auf eine Institution wie das Zürcher Kunsthaus wirft. Da wirst du mir zustimmen.
Also was ganz sicher wahr ist, ich stimme da immer gerne zu, aber was ganz sicher wahr ist und dem ich kann ich noch lieber zustimmen, ist, das Kunsthaus steht in der Kritik, steht im Beschuss, steht im Fokus. International schaut man auf das Kunsthaus, eben auch vor allem durch Bürle natürlich. Dass es jetzt den Chipperfield-Bau gibt, das ist eigentlich nicht so relevant, aber was machen die jetzt wieder mit dem Bürle, mit dem vergifteten Erbe, mit dem kontaminierten Museum, wie die Leute das nennen, also wie Experten das nennen. Es gibt Direktorenwechsel, muss man auch sagen, oder? Es gibt kein, wie soll ich sagen, es gibt keine Entschuldigung für den Diebstahl, das ist ganz klar. Aber ich meine, auf der anderen Seite, man hat versucht, wenn sich zu verhindern versucht. Aber du weißt, wenn man will, ja, ist der Mensch sehr kreativ und kann die Technik austricksen, ja?
Wie spielen jetzt die zwei Skandalgeschichten in die Krise vom Zürcher Kunsthaus? Und wie können wir das Kunsthaus retten? Daniele, sag mal.
Ach, ich will so gerne Kunsthäuser reden, stimmt. Ja, indem man positiv darüber schreibt, aber das ist schwierig, wenn Negatives passiert. Es ist vor allem retten. Ja gut, man muss sich fragen, will man es retten? Natürlich will man es retten, logisch. Aber man muss ganz genau, finde ich, bevor man daran denkt, wie kann man das retten, weil das rettet sich schon selber, es gibt genug Geld um, auch in der sogenannten Zürcher Finanzelite, wo denn das rettet. Und wie gesagt, too big to fail. Das Kunsthaus ist längst eine Bank und die kann nicht einfach kollabieren, die muss gerettet werden. Das ist so wichtig für das Image von Zürich, für die Politik, für die Wirtschaft, dass das Kunsthaus so ist, wie es ist und dass der Chipperfield-Bau da in dieser Stadt droht. Also die Rettung ist, glaube ich, nicht so das Thema. Die findet statt. Was ich noch interessanter und brisanter finde, ist tatsächlich die Frage von der Verantwortung. Wo hat quasi die Vogelstrauß-Politik angefangen, dass man einfach gedacht hat, das stemmen wir schon. Wir bauen ein doppelt so großes Museum, haben aber die Betriebskosten nicht im Griff. Also, oder? Wer ist letztlich auch dafür verantwortlich? Wo Anne Demester und Herr Philipp Hildebrand erstmal eine gemeinsame Sitzung hatten, zusammen mit dem Vorstand, hat man als erstes mal richtig die Bücher geprüft, offenbar ist uns gesagt worden, und ist auf seltsame Zahlen gestoßen, wie Rechnungen von Lagerkosten, die nicht zahlt sind über mehrere hunderttausend Franken. Es muss dort einiges nicht gestimmt haben, und zwar in dem Maß, dass man sich dann von dem Finanzchef getrennt hat. Das ist nicht publik geworden zu dem Zeitpunkt, also irgendwie im 22, aber das ist letzte Woche im Interview mit der Frau, mit der André Meister rausgekommen. Und das zeigt mir schon, dass da in der Vergangenheit nicht nur alles gut war und glänzend. Und das lässt mich aber auch hoffen, dass man jetzt ja, in eine neue, transparente Zukunft geht am Kunsthaus und ein bisschen mehr Eigenverantwortung ist.
Und wenn man am Anfang gesagt hat, wo der Herr Hildebrand sein Amt beim Kunsthaus antreten ist, ein Kunsthaus sei keine Bank, dann tönt dein Abschlusswort irgendwie doch ein bisschen Bank oder Kunsthaus ist irgendwie das Gleiche.
Tatsächlich, ich bin der Meinung, das Kunsthaus, Kunstmuseen sind heute die neuen Banken. Man kann sich das zu big to fail, man kann sich das Konkurs, den Kollaps gar nicht mehr leisten. Und der Fall am Kunsthaus zeigt auch ganz, ganz deutlich, Kunstmarkt ohne Finanzmarkt ist nicht möglich. Das sind siamesische Zwillinge. Das Zürcher Kunsthaus wird gerettet. Ich denke, aber vielleicht ein zweites Museum, wo ein ähnliches Missmanagement betreibt, wird vielleicht nicht mehr gerettet in der Schweiz. Aber das Kunsthaus als erster Fall muss noch gerettet werden.
Ich danke dir vielmals, Daniele, für deine Zeit.
Danke dir, schön.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Ein grösseres Podcast-Angebot oder mehr Folgen von diesem Podcast findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.